Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
90 plus on air, die Premier League Analyse vom 26. Spieltag hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und bei uns wieder der Experte von 90 plus für die Premier League, Chris McCarthy. Hallo Chris.
Hallo.
Wir haben einiges zu besprechen. Die neue Auswärtsschwäche von City, den 100. Premier League-Treffer von Harry Kane, der Jürgen Klopp und Liverpool einen möglichen Sieg vermieste, Jürgen Klopps miese Laune in Bezug auf den Linien- und Schiedsrichter und natürlich auch den perfekten Einstart von Pierre-Emerick Aubameyang im neuen Dress von Arsenal. Das werden wir hier gleich mal besprechen. Das waren nämlich so die Aufreger, die am Wochenende in England für die dicken Schlagzeilen sorgten und wir arbeiten sie auf. Chris, lass uns gleich erstmal mit Manchester City anfangen. Zum dritten Mal in Folge haben die auswärts jetzt nicht gewinnen können. Zwei Unentschieden, eine Niederlage, dabei in Liverpool dieses legendäre 3:4. Da haben wir ja ausführlich hier drüber gesprochen, aber das war so die Ausbeute von City in den letzten Wochen auf des Gegners Platz. Und erstmals seit 26 Spielen hat City jetzt auch eine Führung nicht nutzen können, um am Ende zu gewinnen. Das hat gegen Burnley an diesem Wochenende nicht funktioniert. Was ist los bei City?
Ich würde noch nicht in Panik geraten. Also man muss dazu sagen, Manchester City spielt eine fabelhafte Saison. Da hat auch einfach zu viel geklappt bisher in der Saison. Glück, überragende Leistungen. Also das hat einfach alles gepasst. Und dann kommt natürlich irgendwann in so einer langen Saison auch irgendwann mal die Phase, wo es nicht so überragend klappt, wo ein bisschen Pech dazukommt. Und genauso würde ich dieses Spiel auch gegen Burnley einordnen, etwas Pech und vor allem sehr, sehr verschwenderisch, etwas schlampig gespielt, unkonzentriert. Also man hat sich mehr als genug hundertprozentige Chancen erarbeitet, um eigentlich dort 3 Punkte mitzunehmen. Und darüber hinaus ist Burnley natürlich in dieser Saison ein ziemlich schwerer Brocken, also eine sehr unangenehme Aufgabe auswärts. Und wenn man dann so verschwenderisch agiert wie City am Wochenende, dann kann es durchaus passieren, dass man da jetzt nur 1 Punkt mitnimmt.
Hängt das vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass City einfach in der Liga so ja alleine davonzieht, so weit vor dem Rest steht und ja, dadurch sich das natürlich leisten kann und da eben auch etwas nachlässiger wird in der Chancenauswertung, weil man ja mal weiß, naja, am Ende gewinnen wir oder selbst wenn wir verlieren, passiert auch nicht viel.
Also ganz, ganz abtun würde ich das nicht. Das passiert einfach. Ich glaube, das liegt auch irgendwie in der Natur des Menschen, in der Natur eines Fußballers, dass da so ein bisschen Bequemlichkeit reinkommen kann irgendwann. Und dann ist es vielleicht ganz gut, dass man ein paar Dämpfer erlebt, um sich wieder für die ganz wichtigen Spiele in der Champions League neu motivieren zu können, neu fokussieren zu können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt.
Also Sie haben auf jeden Fall dann nur einen Punkt geholt und damit von Ihrer komfortablen Führung ein bisschen was eingebüßt. Sie haben jetzt 69 Punkte auf der Habenseite, sind damit natürlich souveräner Tabellenführer, aber Manchester United hat am Wochenende ein bisschen Boden gut gemacht, steht bei 56 Punkten, also nur noch 13 Punkte zurück, denn Manchester United hat zu Hause gewonnen und zwar mit 2:0 gegen Huddersfield. Lukaku und Sanchez, die haben getroffen, Sanchez zum Einstieg für seinen neuen Verein, gleich mal also ein Tor, erzielt allerdings auch einen Elfmeter, verschossen. Also hat im Nachschuss getroffen.
Genau, richtig. Und irgendwie war das sinnbildlich für seine Leistung. Er war, wie bei Arsenal zuletzt, nicht in der allerbesten Verfassung, war wieder sehr leichtsinnig mit dem Ball, hat 32 Mal den Ball verloren. Also so oft hat noch kein einziger Manchester United-Spieler in dieser Saison den Ball verloren. Und gleichzeitig war er natürlich irgendwo auch der Mann des Spiels, denn seine Risikobereitschaft, sein Wille, etwas zu riskieren, die Dribblings anzugehen, das 1:1 zu suchen, auch mal einen gefährlichen Pass zu probieren, das hat sich ausgezahlt. Das hat dann am Ende den Unterschied gemacht, Überraschungseffekte herbeigeführt und also diese Risikobereitschaft, die bei Arsenal vielleicht ein bisschen die Offensive bremste, weil man da sehr bedacht ist, mit wenig Kombinationen zum Torerfolg zu kommen, die könnte bei United in der Offensive, wo es manchmal etwas statischer zugeht, durchaus ein großer Gewinn sein. Also die Sanchez-Verpflichtung könnte sich daher durchaus auszahlen.
Also und die Ballverluste wird er sicherlich dann auch irgendwann noch abstellen. Das wird ihm José Mourinho sicherlich noch austreiben. Zumindest wird er es versuchen. Manchester United also auf Platz 2 in der Tabelle, 56 Punkte. Ich habe es eben gesagt, 5 Punkte vor dem FC Liverpool, also auch da ein bisschen ausgebaut. Denn Liverpool und Tottenham, die trennten sich im Topspiel an diesem Wochenende in Anführungsstrichen nur 2-2. Dabei sah Liverpool bis kurz vor Schluss wie der sichere Sieger aus. Doch die Nachspielzeit, die hat's am Ende dann eben noch zugunsten von Tottenham gedreht. Zumindest so weit, dass ein Punktgewinn noch rauskam. Und wer anderes als Harry Kane sollte es gewesen sein, der diesen Punktgewinn dann auch sichert mit seinem 100. Premier League Treffer. Man muss jetzt mal ganz genau auf die Statistik gucken. Der Junge ist erst 24 Jahre alt und in 141 Spielen in der Premier League hat er jetzt 100 Mal getroffen. Nur einer ist in der Geschichte der Premier League schneller gewesen und das war Alan Shearer mit 124 Spielen. Im Grunde hat sich ja das wieder bewahrheitet, was Jürgen Klopp vor dem Hinspiel zwischen den beiden Mannschaften gesagt hat. Tottenham, das ist in erster Linie Kane. Er hat es, glaube ich, noch ein bisschen drastischer ausgedrückt.
Ja, durchaus. Und gleichzeitig, witzigerweise, hat er vielleicht sogar den Spurs irgendwo den Sieg gekostet. Denn beim Stand von 1-1 gab es ja schon die erste Elfmetersituation für Tottenham. Eine sehr kontroverse Situation. Kane steht im Abseits, der Ball erreicht ihn von Dele Alli und Dejan Lovren scheitert kläglich beim Versuch, den Ball zu klären, ist dann nochmal dran. Der Schiedsrichter hat es dann so interpretiert, dass es eine neue Spielsituation war und Kane daher nicht im Abseits stand. Und dann war das auch irgendwo ein Hauch von Schwalbe, denn Harry Kane hebt ab über den heranstürmenden Loris Karius und bekommt den Elfmeter und den schießt er dann total untypisch halb hoch in die Mitte. Karius bleibt stehen und hält den Elfmeter. Also das war eine ganz interessante Situation. Es war die 87. Minute, wenn Tottenham da das 2-1 macht, kann ich mir gut vorstellen, dass Tottenham das Spiel auch gewinnt. Und daher ist Kane zwar irgendwo der Matchwinner für das Unentschieden, aber irgendwo hat man auch das Gefühl, da hätte mehr drin sein können.
Denn Salah hatte in der 91. Minute, also auch in der Nachspielzeit für Liverpool, zunächst das 2-1 gemacht, Kane dann aber am Ende noch getroffen. Jürgen Klopp war auf jeden Fall hinterher fuchsteufelswild, ob der Fehlentscheidung der Schiedsrichter, und das war ja nicht nur diese Szene, die du eben angesprochen hattest beim Elfmeter.
Ja, richtig. Also der zweite Elfmeter war ähnlich kontrovers. Allerdings muss ich sagen, war das für mich ein Elfmeter. Der erste keiner, aber der zweite auf jeden Fall. Ein Einwurf kommt rein, Van Dijk, der bis dahin eigentlich ein gutes Spiel machte, gewinnt das Kopfballduell nicht, also eigentlich muss das sein Ball sein. Und Lamela kommt dann vor ihn an dem dobsenden Ball und Van Dijk sieht ihn nicht, holt zum Klärungsversuch aus, zieht dann doch irgendwie noch zurück, trifft aber trotzdem Lamela und der nimmt dankend an, geht zu Boden, Elfmeter. Aus der einen Kameraperspektive sieht es so aus, als würde er ihn nicht treffen, aus der anderen meines Erachtens schon. Es war sehr clever von Lamela. Er nimmt die Situation natürlich dankend an, macht mehr draus, als es tatsächlich war. Aber Fakt ist, Van Dijk trifft ihn, berührt ihn, könnte ihn eventuell so auch etwas aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Und daher kann man hier durchaus Elfmeter geben. Also ich kann zwar verstehen, dass das eine strittige Situation ist, aber für mich hat der Schiedsrichter dann doch die richtige Entscheidung getroffen. Und man muss auch wirklich sagen, Van Dijk für einen 85 Millionen Euro Neuzugang stellt sich da auch einfach etwas tollpatschig an. Also es darf eigentlich gar nicht zu dieser Situation kommen. Erstes Kopfballduell und dann so tollpatschig in diesen Zweikampf gehen, das sah einfach nicht gut aus, darf nicht passieren. Und da hat man jetzt den bitteren Preis dafür gezahlt.
Ist jetzt fies, wenn man das immer wieder aufrechnet, aber es ist das zweite Mal, dass er Liverpool jetzt Punkte kostet.
Ja, man muss auch wirklich sagen, es ist sehr schwer für einen Innenverteidiger in eine Mannschaft zu kommen, in der das Verteidigen gar nicht so groß geschrieben wird. Und natürlich war das Verlangen nach einem tollen Innenverteidiger von internationalem Format riesig bei Liverpool. Van Dijk ist auch ein herausragender Innenverteidiger. Aber auch er alleine kann natürlich nicht die Defensivprobleme einer ganzen Mannschaft lösen. Das fängt schon bei der waghalsigen Spielweise von Liverpool teilweise an, dass man da die Defensive etwas vernachlässigt und regelrecht entblößt. Und irgendwo ist auch einfach Unsicherheit im Abwehrverbund und ein Mann kann das nicht lösen. Van Dijk ist ein sehr guter Innenverteidiger, zwar kein Weltklasse-Innenverteidiger, aber wie gesagt, er braucht auch Unterstützung und ihn allein jetzt dafür verantwortlich zu machen, klar, liegt auf der Hand bei dieser enormen Ablösesumme, aber ist natürlich auch eine sehr schwierige Situation für ihn.
Was man aber festhalten muss, Kane hat dann zweimal zum Elfmeter angetreten, den ersten, wie hast du schon erklärt, verhühnert, den zweiten dann reingemacht, aber auch das zeigt ja eine gewisse Klasse, dann eben sich doch nochmal zu stellen und das Ding dann eben beim zweiten Mal deutlich besser reinzuhauen.
Ja, absolut. Also der zweite Elfmeter war pure Coolness, unhaltbar ins Eck geschoben. Da stellt sich einfach die Frage, warum überhaupt dieses Experiment beim ersten Elfmeter? Also wir wissen alle, dass die große Stärke des Harry Kane dieser Schuss ist, diese Schusskraft, diese Präzision im Abschluss. Harry Kane hat bisher die Elfmeter immer irgendwie in den Winkel geknallt, ins Eck geknallt. Warum da jetzt diesen laschen Elfmeter in die Mitte? Beim zweiten zeigt er, wie er es eigentlich kann. Also total irrsinnige Entscheidung für mich, dass er beim ersten Elfmeter so eine Variante gewählt hat.
Also auf jeden Fall Liverpool 51 Punkte, Platz 3, Tottenham 49 Punkte, Platz 5. Und zwischen Liverpool und Tottenham, da rangiert Chelsea und für die gab's an diesem Spieltag wieder nichts zu holen, sondern die nächste Klatsche. 1-4 gegen Watford verloren und das ist schon die zweite Pleite in Folge für Conte und sein Team. Vorher gab es ja unter der Woche ein 0-3 zu Hause an der Stamford Bridge gegen Bournemouth. Ja Chris, was machen wir denn mit Chelsea jetzt? Das lief ja komplett in die falsche Richtung. Vor allen Dingen war man ja schon nach der 32. Minute auch in Unterzahl.
Ja, richtig. Und das Erschreckende ist wirklich, dass das nicht der einzige Auslöser für dieses 1-4-Debakel gegen Watford war, weil Chelsea wirkte schon vorher extrem uninspiriert, behäbig, unkonzentriert, also fast schon irgendwie lustlos. Der Platzverweis, der besorgte dann natürlich den Rest, aber dieses Auftreten ist nur noch ein weiteres Indiz dafür, dass die Ära Conte wirklich vor dem Ende zu stehen scheint und Chelsea mit ihm wahrscheinlich nicht mehr das Ruder rumkriegt. Da ist einfach schon zu viel passiert intern im Verein zwischen Conte und der Vereinsführung und da hat sich jetzt einfach auch viel zu viel auf das Sportliche wahrscheinlich ausgewirkt.
Conte nahm es ja auch relativ emotionslos hin, schloss die Augen, blickte relativ frustriert, muss man natürlich schon dazu sagen, aber er tobte nicht, er schrie jetzt nicht besonders, also das ist für ihn ja dann auch schon irgendwo bemerkenswert, weil das ist ja ein Trainer, der eigentlich nach Spielen, vor allen Dingen, wenn es eben nicht läuft, erstmal 3 Tage heiser ist.
Ja, da war schon mal so ein Stück Resignation zu spüren und ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, Antonio Conte will auch gar nicht mehr da sein und er hat jetzt das zweite Transferfenster mitgemacht, das ihm nicht so gepasst hat. Er hat schon letzte Woche nach dem 0-3 gegen Bournemouth gesagt, dass er das Maximum leistet, dass sein Kader das Maximum leistet, was möglich ist. Und nach dem Spiel gegen Watford hat er jetzt auch wieder gesagt, dass er alles versucht, dass er alles in seinen Job reinsteckt. Wenn das genug ist, okay. Wenn nicht, können Sie eine andere Entscheidung treffen. Und ich fand, das war schon irgendwie sinnbildlich. Er spricht von Sie, als ob das schon irgendwie so sein Ex-Arbeitgeber ist. Also da war kein Zusammengehörigkeitsgefühl mehr aus den Worten zu hören. Und es fühlt sich fast schon so an, als ob er sagt, ja, ihr habt mir nicht die richtigen Spieler gegeben, ihr habt mir nicht die Spieler gegeben, die ich brauche und die ich will. Und das habt ihr jetzt nun davon. Also das kommt bei mir so irgendwie zwischen den Zeilen an. Ich will jetzt nichts Konto unterstellen, aber irgendwie hat es schon irgendwie das Gefühl.
Gekriegt hat er in der Winterpause Olivier Giroud, der kam gestern in der 64. Minute für Pedro rein. Dein Eindruck?
Ganz schwer, das zu beurteilen. Also wie gesagt, Chelsea zu zehnt spielten zwischenzeitlich dann so ein sehr defensives und zurückhaltendes 5-3-1. Hazard dabei die einzige Spitze. Dann kam Giroud dazu. Ich meine, Chelsea, wie gesagt, wirkte recht lustlos, kam nur durch eine brillante Einzelaktion von Hazard überhaupt noch zum Ausgleich in der, ich weiß nicht, wann es genau war,
82.
genau. Und bis auf das, da waren kaum Chancen im Spiel. Ich glaube, zwischenzeitlich war da am Ende war das Torschussverhältnis 21-6 und selbst diese 6 Schüsse von Chelsea waren nicht sonderlich gefährlich. Da konnte ein Giroud nicht glänzen, da hat es einfach im gesamten Konzept und im gesamten Konstrukt der Mannschaft nicht geklappt und er vorne im Sturmzentrum ist da ehrlich gesagt der Letzte, der was daran ändern konnte und natürlich auch der Letzte, der etwas an den 4 Gegentoren gegen Watford ändern konnte.
Und die fielen eben in der 84., 88. und 90., zumindest ab dem 1-2, fielen die Tore dann. Das 1-0, das hatte Troy Deeney in der 42. Minute per Elfmeter besorgt. Und der hatte danach sich zu einem Mittelfingerjubel hinreißen lassen. England rätselt, was dahinter steckt, konnte er auch noch nicht auflösen. Hast du eine Idee?
Ich muss gestehen, es ist mir sogar entgangen. Troy Deeney kann manchmal ein bisschen etwas heißblütiger Typ sein. Ich weiß nicht, eventuell hat es was mit den Wechselgerüchten im Winter zu tun. anscheinend hat man bei Watford mit dem Gedanken gespielt, ihn abzugeben. Also ich das sind jetzt alles nur Spekulationen. Mhm. Ich selbst habe jetzt auch noch nichts dazu gelesen, also ich kann es leider auch nicht sagen.
Warten wir einfach mal ab, was da noch rauskommt. Vielleicht verpufft es auch einfach, diese Diskussion. Diskussion wird es aber um Chelsea geben. Wie schnell, glaubst du denn, wird dann Conte jetzt abgelöst? Kannst du da irgendwie, glaubst du, dass es jetzt schon passiert oder gibt man ihm doch noch so ein bisschen, geben die ihm doch noch ein bisschen Frist?
Also ich glaube, es könnte ehrlich gesagt recht schnell gehen. 3-0 gegen Bournemouth verlieren, dann 4-1 gegen Watford. Das ist schon eine Nummer und irgendwie dümpelt es schon die ganze Saison in diese Richtung. Und wie gesagt, da ist so viel passiert zwischen der Vereinsführung und Conte selbst. Diese Uneinigkeit mit der Transferphilosophie, dieser fast schon öffentlich ausgetragene Krieg diesbezüglich. Dann ist mittlerweile noch ein weiterer Mann installiert worden, der zwischen Conte und der rechten Hand von Abramovich die Gespräche führen soll, weil die zwei sich einfach nicht leiden können. Das ist Ex-Torhüter Carlo Cudicini. Also da ist einfach so viel passiert. Ich denke, im Sommer wäre ohnehin Schluss gewesen. Er hat ja damals auch bewusst seinen Vertrag nicht verlängert, Antonio Conte. Und durch die sportliche Situation jetzt, ich meine, Chelsea ist auch bekannt dafür, dass wenn sie nur irgendwie merken, das Saisonziel rückt in Gefahr, und das ist in diesem Fall wahrscheinlich die Champions League Qualifikation, dann wird Chelsea reagieren und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht sogar schon diese Woche sein wird.
Also, und wer kommt? Thomas Tuchel oder doch Carlo Ancelotti, ein bisschen früher aus seinem selbstgewählten Sabbatjahr raus?
Also ich würde die Variante Gus Hiddink nicht abschreiben, zum dritten Mal an die Stamford Bridge. Das wäre so ein typischer Kandidat. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Interimstrainer. Man wird jetzt einem neuen Trainer, beziehungsweise einem Trainer, der die Zukunft in Chelsea bedeuten soll, nicht in diese unangenehme Lage bringen, unter diesem ganzen Chaos noch irgendwie die Champions League zu erreichen, beziehungsweise das Ruder rumzureißen. Das wäre etwas unfair. Deswegen kann ich mir ehrlich gesagt Tuchel aktuell nicht vorstellen. Also ich tendiere dazu, dass es vielleicht wirklich jemand Erfahrenes als Zwischenlösung wird.
Also werden wir abwarten und wir machen gleich noch weiter hier bei unserem Premier League Rückblick und dann schauen wir unter anderem noch auf den FC Arsenal hier bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Die Gunners, die waren ja auch unterwegs und die waren gut unterwegs. Zu Hause gegen Everton haben sie gewonnen, haben sich durchgesetzt und vor allen Dingen Pierre-Emerick Aubameyang, der hat dann auch bei seinem Debüt für Arsenal gleich mal getroffen.
Ja, war ein sehr gutes Debüt von Aubameyang, also nicht nur wegen des Tores. Man sieht direkt, dass seine Bewegungsabläufe vorne, seine Laufwege, seine Spielintelligenz einen riesen Unterschied machen und die Offensive noch etwas befreiter auftreten lässt. Aber der Mann des Spiels war für mich Henrik Mkhitaryan. Überragende Leistung, man hat direkt gemerkt, dass er selbstbewusst ist. Also dieser Wechsel hat ihm gut getan. Er sieht, dass jemand ihm vertraut in Arsene Wenger. War wie ausgewechselt, hat ein bisschen an den Henrik Mkhitaryan der Saison 2015-2016 bei Dortmund erinnert. Total losgelöst, kreativ, immer wieder das Dribbling gesucht, den schnellen Pass gesucht. Drei Vorlagen beigesteuert. Also das ist ein absoluter Top-Wert, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und natürlich das Zusammenspiel mit einem Özil hat hervorragend geklappt. Auch das Zusammenspiel mit Aubameyang, man kennt sich natürlich aus Dortmunder Zeiten noch, hat hervorragend geklappt. Also die Offensive war wirklich beachtlich, das war eine klasse Leistung. Und Everton ist jetzt auch nicht gerade ein Abstiegskandidat, also das kann sich durchaus sehen lassen. Aber gleichzeitig muss man sagen, das Ergebnis hat auch ein wenig die defensiven Probleme kaschiert. Da war immer noch einiges dabei, was nicht gut aussah. Es ist sicherlich fraglich, ob die Gunners auch in dieser Formation gegen die Großen der Liga auflaufen können, denn Granit Xhaka und Ramsey in der Mittelfeldzentrale zusammen ist dann doch vielleicht ein Tick zu offensiv und wäre Everton etwas besser drauf gewesen, hätte es vielleicht das ein oder andere Mal mehr geklingelt.
Was man aber auf jeden Fall sagen muss, ist natürlich, wenn du vorne mehr Tore schießt als hinten kassierst, ist eigentlich erstmal alles gut.
Ja, also das muss auch die Taktik für Arsenal sein. Also ich finde, man ist da immer noch nicht aus dem Rennen um Platz 4 raus. Das sind jetzt 5 Punkte Rückstand auf Chelsea. Man ist auf jeden Fall dran, es sind noch 12 Spiele. Und wenn man diese Euphorie mitnehmen kann, gerade in der Offensive, dann muss das auf jeden Fall das Ziel sein, weil die Defensive wird man so schnell nicht reparieren können. Da gab es jetzt auch keine Transfers und es gibt einfach auch keine Anzeichen dafür, dass man dieses Problem so schnell in den Griff bekommt. Ja. Und da muss das Ziel einfach lauten, mehr Tore zu schießen. Und mit dieser Offensive ist das Potenzial auf jeden Fall da, jedes Spiel gegen jeden Gegner mehrere Tore schießen zu können. Dazu haben Mkhitaryan und Özil einfach zu viel Kreativität. Das hat man gesehen. Ein Ramsey in Topform mit einem Hattrick. Und dann hast du vorne natürlich die Qual der Wahl. Aubameyang oder Alexandre Lacazette. Das sind beides herausragende Stürmer, gerade was den Abschluss angeht. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt das Ziel der Gunners, hier jetzt einfach ganz viele Tore zu schießen in den letzten Spielen.
Und Pierre-Emerick Aubameyang ist im Dress von Arsenal der bereits 8. Spieler, der gleich in seinem ersten Premier League-Einsatz für die Gunners auch trifft. Steve Bould, Kevin Campbell, Freddy Ljungberg, Emmanuel Adebayor, Samir Nasri, Thomas Vermaelen und eben auch der von dir eben angesprochene Alexandre Lacazette. Die haben das alles vor Aubameyang schon mal geschafft, aber Aubameyang jetzt Spieler Nummer 8, dem gleich im Debüt ein Treffer gelingt. Apropos Debüt und vor allen Dingen auch apropos Arsenal. Ein Spieler, der hatte ja in der Transferphase den Wechsel vollzogen von Arsenal zu Everton. Und wenn ich mich an unsere Aufnahme am Donnerstag erinnere, du lachst schon, 90 plus on air Matchday, unsere 5 Fragen an das europäische Fußballwochenende, immer donnerstags übrigens hier auf meinsportradio.de zu hören mit den Kollegen von 90 plus, die dort auch ihre gewagten Prognosen treffen. Ich glaube, du hattest gesagt, dass Theo Walcott gegen Arsenal treffen wird.
Ich habe natürlich dazu auch gesagt, dass ich da ein bisschen aus der Hüfte schieße. Also das
ist ja auch eine gewagte Prognose, ja.
Ja, genau, das ist die Kategorie eben. Walcott hat eine ganz schwache Partie gezeigt, wie auch Everton allgemein. Und man hat sich, glaube ich, da von diesem furiosen Offensivstart der Gunners einfach zu sehr beeindrucken lassen. Walcott wurde dann auch nach 60 Minuten schon ausgewechselt, also hat einen blassen Tag, wurde aber auch kaum in Szene gesetzt. Also die Prognose ging nach hinten los, aber zumindest die Leverkusen gegen Freiburg-Prognose hat gestimmt.
Das ist korrekt. Da hattet ihr auf jeden Fall das richtige Näschen, da hattest du das richtige Näschen. Aber wir sind ja jetzt hier noch in der Premier League, gucken nochmal auf ein paar weitere Ergebnisse, um vor allen Dingen auch unserer Chronistenpflicht hier natürlich Genüge zu tun. Crystal Palace 1:1 gespielt gegen Newcastle. Ein Ergebnis, was beiden jetzt nicht so besonders viel hilft da unten im Abstiegskampf.
Nein, das ist richtig. Newcastle aber auswärts dürfte ein Tick zufriedener mit diesem Punkt sein. Gerade weil Crystal Palace auch in diesem Spiel sehr auf den Sieg noch drängte. Letztendlich dürfte Newcastle, wie gesagt, einfach ein Tick zufriedener sein. Ein Punkt jetzt Abstand auf die Abstiegsplätze. Es sah gar nicht so verkehrt aus phasenweise, gerade zu Beginn der Partie. Aber es wird trotzdem jetzt sehr schwer für Newcastle, hier den Abstieg noch zu vermeiden. Dazu hat man jetzt auch einen Tick zu wenig auf dem Transfermarkt getan. Das Geld sitzt natürlich nicht locker. Zumindest Kennedy hat gute Ansätze gezeigt, von Chelsea ausgeliehen. Und Stürmer Slimani von Leicester könnte auch hier noch ein bisschen Tore beisteuern, aber wie gesagt, wird ganz, ganz schwer für Newcastle.
So viele haben aber im Keller jetzt auch nicht unbedingt gepunktet. Gut, Southampton gewinnt in West Brom oder bei West Brom Albion mit 3:2. Swansea City spielt 1:1 gegen Leicester, ist also Swansea weiter hinter Newcastle und auch hinter Crystal Palace. Bournemouth schlägt Stoke City, das ist vielleicht ein ganz wichtiges Ergebnis da unten im Tabellenkeller, 2:1 am Ende für Bournemouth und das hilft ihnen dann vielleicht ein bisschen den von uns eben genannten Mannschaften. Wenn wir nochmal, wir hatten eben schon Manchester United gegen Huddersfield besprochen, aber die Huddersfielder, die ja so stark gestartet waren, aber mittlerweile im kompletten Negativlauf sind, war schon die 5. Niederlage in Folge in der Premier League. Die stehen jetzt auf Platz 19. Gut, da unten ist alles recht dicht beieinander, aber wie Uli Hoeneß sagen würde, the trend is your friend. Nee, der Trend ist nicht unbedingt der Freund von David Wagner und Co.
Nein, es tritt genau das ein, was wir auch in der in der Halbzeitprognose der Saison angedeutet haben. Huddersfield fehlt einfach Qualität, gerade auch in der Tiefe des Kaders. Man kann nicht alle drei Spiele alle drei Tage rotieren, wenn man eine englische Woche hat zum Beispiel, muss immer auf seine Stammelf setzen, weil die Qualität dort einfach sonst nicht da ist. Und da werden die Spieler natürlich auch müde. Es werden dann auch Verletzungen dazukommen. Und Huddersfield geht jetzt auch einfach die Puste aus. Und natürlich auch nicht zu vergessen, dass die Euphorie zu Saisonbeginn natürlich sehr groß war durch den Aufstieg. Und das ist natürlich auch jetzt etwas abgekühlt. Also ich sehe bei Huddersfield wirklich schwarz. Kann mir ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt der Saison jetzt nicht vorstellen, dass sie da rauskommen, gerade weil natürlich auch ein Swansea in guter Form ist, sich da jetzt rausgekämpft hat und die Euphorie natürlich für sie spricht. Es ist alles sehr umkämpft, ich will sie noch nicht abschreiben, aber Huddersfield habe ich momentan kein gutes Gefühl, dass sie den Klassenerhalt schaffen können.
Sind ja noch ein paar Spieltage, 12 an der Zahl, und die werden wir natürlich auch verfolgen hier bei uns auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus, 90plus on Air, unser Podcast auch zur englischen Liga, zur Premier League, und das Ganze gibt's hier auf meinsportradio.de als Podcast zum Download auf der Webseite, bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und Android. Chris, vielen Dank.
Danke auch.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.